Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin. Es ist Montag, wir zeichnen immer Montag auf und deshalb ist es quasi schon zu einer Pflichtaufgabe gewesen, bei meinem lieben Freund Kevin Backspin nachzufragen, wie es ihm eigentlich geht. Und heute strahlt er so wie schon lange nicht mehr. Was hast du gemacht, Alter? Warum bist du so gut gelaunt? Oder ist das Ironie quasi, die dich zwingt?
Ach, ich habe mich einfach nur auf die heutige Frage gefreut, weil ich habe mich jetzt schon, ich habe mich jetzt gerade schon gefragt, wie ich wohl geschlafen habe. Aber dann kam gleich die Frage nach dem Schlaf.
Ja, ich habe gedacht, ich variiere mal ein kleines bisschen. Aber man merkt ja so, die Podcast-Hörer, die sind ja auch besorgt um dich. Sie wollen mittlerweile wissen, wie es dir geht. So, also nachdem wir, muss man ja auch mal ehrlich sagen, sind wir schon ein bisschen im Feedback, nachdem letzte Woche verkündet wurde, dass das jetzt so dein letzter Monat ist und dass du dann ja endlich gehst, haben auch viele Leute sich sehr traurig geäußert. Das war sehr schön. Ich habe so beängstigte Fragen gekriegt, ob denn auch alles trotzdem noch beim Alten bleibt oder ob dann damit auch alle anderen Sachen vorbei sind, ob wir die Backspin einstellen oder so.
Es bleibt alles so, wie es ist.
Da wird sich nichts dran rütteln, genau. Aber wie war das Feedback für dich?
Ähnlich, ne? Also, ja, ich habe ein paar Nachrichten bekommen, dass es Leute schade finden und so. Und ja, ich finde es ja auch schade. Aber auch viele Wünsche, dass sie mir alles Gute wünschen und weiter. Also ganz viele süße Nachrichten auf jeden Fall. Und ja, und mir geht's eigentlich, also um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich befasse mich gerade so ein bisschen mit Wohnungsmarkt. Es ist absolute Abfuck. Also sollte man keinem Menschen wünschen, so jetzt während dieser Pandemie auch noch nach einer Wohnung zu suchen. Das macht gar keinen Spaß. Aber ansonsten eigentlich ganz ruhiges Wochenende gehabt. Wie geht's dir, Nico?
Ich bin ja im NFL-Playoff-Modus, das heißt kein Schlaf und die ganze Zeit nur Football gucken, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich habe am Wochenende, ich habe auch Tipprunde gemacht und so, und das waren also für mich selber quasi, ich habe 5 von 6 Spielen richtig getippt. Das heißt, ich bin quasi offiziell in den Experten-Olymp aufgestiegen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Hat aber echt sehr viel Spaß gemacht. Aber wenn du dann halt so manchmal so nachts um 2, 3 irgendwann anfängst, noch Spiele anzugucken, dann ist es schon die Frage, die Sinnfrage, die ich mir in meinem Leben stelle, ob ich nochmal 18 geworden bin oder warum ich den Scheiß ja nicht mache. Aber irgendwie macht Spaß.
Wie lange dauert es noch, bis du dich offiziell besser mit Football als mit Fußball auskennst?
Das wird noch sehr, sehr lange dauern, glaube ich. Weil dazu... Es ist ein Tick, also ich glaube, es hängt schon mit den gefühlten, na sagen wir mal, boah, jetzt klinge ich gleich alt, aber bestimmt so 25, 30 Jahren, die ich mich mit Fußball länger beschäftigt habe. Also wirklich Deep Stats-mäßig so, ne? Mhm. Das habe ich beim Football noch nicht so. Aber ich weiß nicht, guckst du das ab und zu mal?
Nee. Ich habe vor ein paar Jahren habe ich noch immer diesen komischen Super Bowl-Hype mitgemacht und hatte dann ab der Halbzeitshow, also danach, keinen Bock mehr, weil es mir dann immer zu spät wurde. Also ich habe noch die ganzen Snacks mitgenommen, das ganze Fingerfood und mir die Halbzeitshow angeguckt, weil ich die dann meistens irgendwie interessanter fand als alles andere. Und ein oder zwei Jahre gab es auch mal, da habe ich mich da ein bisschen reingearbeitet und fand das Spiel auch interessant. Ich weiß gar nicht, das ist bestimmt 3, 4 Jahre her. Aber es regt mich auf, ehrlich gesagt. So, diese ganzen Unterbrechungen und dann dauert das 3, 4 Stunden und man trifft sich abends um 8 und nachts um 4 ist die Scheiße noch nicht vorbei und so. Ey, wer hat denn Zeit dafür?
Ja, das kann ich auch so ein kleines bisschen nachvollziehen. Es ist aber insgesamt, und deswegen bin ich, glaube ich, auch so ein bisschen dahin geblieben, es ist schlichtweg spannender, weil es dann doch auch über die Saison so viele Mannschaften gibt, die sich immer wieder also neu aufstellen können, wo auf einmal eine andere Dynamik hin. Also stell dir mal vor, wir hätten nächste Saison aufgrund der jetzigen Tabellensituation eine Liga, wo auf einmal Schalke, Bielefeld und Mainz, keine Ahnung, aus der Bundesliga dann auf einmal um die europäischen Plätze mitspielen, aka Playoffs, weil sie durch den Draft, durch die Spielerverteilung im Frühjahr quasi bessere Spieler bekommen haben. Dadurch ist diese ganze Spielliga kompakter. Natürlich gibt es auch da Top-Teams.
Ja, das finde ich auch cool so. Ich finde auch, dass man sich da viel abgucken kann, wenn man so Regeln neu aufstellen möchte, so im Fußball zum Beispiel.
Ja, und ich glaube, dadurch bin ich auch faszinierter davon, weil immer wieder neue Typen auftauchen, die irgendwie eine spannende Dynamik haben. So. Aber das würde jetzt zu weit gehen. Dafür haben wir aber, und das ist original, Leute, es ist nicht so geplant gewesen, aber ich will es trotzdem erzählen, dafür haben ja Peter Baxman und ich zusammen den Baxman Sports Corner Podcast gegründet, in dem wir Leute treffen wollen, die so ein bisschen, genau wie wir, eine US-Sport-Affinität haben im Hop-Up-Kosmos und einfach ein bisschen quatschen. Dazu haben wir ein bisschen Fantasy League, spielen wir gerade Basketball und so. Also kommt mit rein, da hört euch das an. Kommt mit in die Community und dann können wir mal gucken, was da draus wird. Das ist eher so ein bisschen Liebe zur Sache mit Peter zusammen. Eigentlich genau wie der Stammtisch hier. Du verlässt mich ja. Trotzdem machen wir den letzten Monat, ziehen wir hier gemeinsam noch durch. Wir hatten letzte Woche eine These und ich sag, wie es ist, die ist uns ein bisschen um die Ohren geflogen, oder?
Findest du? Ja, doch ein bisschen so, ne? Aber ja, die lädt auch dazu ein, muss man sagen, wenn man sagt, so, dass dieses Jahr wird das Deutschrap-Jahr, beziehungsweise wird, ich weiß gar nicht mehr, wie haben wir sie genau
nachhaltig
formuliert?
Nachhaltig verändern.
Wird nachhaltig verändern.
Das war genau. Der Tenor.
Wenn man sie dann so liest, so, dann ist natürlich klar, dass dann so Leute kommen und sagen, ja, das kann man ja jedes Jahr sagen. Oder dass man sich so drüber lustig macht, so, ja, noch ein paar Autotune-Künstler zum Haten wären nice. Da kann man sich auch genau ausmalen, aus welcher Generation dieser Kommentar stammt. Aber
das ist aber auch ganz interessant, weil wir dadurch quasi so ein bisschen mitgekriegt haben, wie, also man lernt nochmal ein bisschen mehr darüber, wer eigentlich die Hörer sind. Ne? Aber
oder
erzähl
zumindest, weiter. Oder wer die Kommentierer sind.
Ja, genau.
Weil viele Kommentare haben sich jetzt auch nicht so darauf bezogen. Wir hatten ja wirklich konkrete Punkte, was 2021 auch wirklich anders ist als die letzten Jahre, weil es sich natürlich auch sehr auf das Leben und Arbeiten während dieser Pandemie so bezieht. Und deswegen sehe ich das nochmal ein bisschen anders. Aber man muss natürlich, vielleicht haben sie es auch nicht gehört, sondern nur die These gelesen.
Ja, aber wie war dein Feedback? Hast du irgendwo noch irgendwas, was dir hängen geblieben ist, oder war es eigentlich relativ egal?
Also nichts Konstruktives zu der These. Zu Shirin haben sich ein paar gemeldet, zu der Diskussion, die wir da letzte Woche hatten, noch im Nachhinein, was ich ganz interessant finde, weil da sich auch nochmal irgendwie ein sehr differenziertes Meinungsbild auftut. Also von bis so, ja, na klar, wer das nicht checkt, dass hier Leute, ganz viele Leute mit Songwritern, nicht Ghostwritern, wichtiger Unterschied, sondern Songwritern arbeiten, der kriegt auch sonst nichts mit. Und bis zu nur weil es in den Staaten üblich ist, heißt es nicht, dass ich das hier gutheißen muss, weil in den Staaten finde ich es auch schon lächerlich. Solche Stimmen gab es auch. Aber das finde ich dann gut, das ist dann wenigstens eine Haltung. Das ist dann so, das heißt dann so einfach, ich möchte, dass die Leute selber ihre Texte schreiben. Mir persönlich ist das nach wie vor nicht egal, aber bei vielen Produkten, sage ich mal, egal. Genau, aber die fand ich noch gut, von Kani Spittet. Ich bin kein Fan von ihr und meiner Meinung nach ist die Mucke kacke, aber sie räumt ab und lässt die meisten Jungs im Game weit hinter sich, ob Ghostwriting oder nicht. Wenn ihr alle das so viel besser macht, dann zeigt mal, was ihr könnt. Alle die Helden sind doof. Und das fand ich eigentlich ganz sportlich, weil er sagte, ey, es ist nicht meine Mucke, aber wenn die sich da so draufstützen, so viel besser sind, dann zeigt das doch mal.
Ich liebe da immer dieses, was es nicht ganz passt, aber dieses Shindy-Zitat, ne? Das Shindy gemacht, Mashallah, mach nochmal. Das stimmt schon irgendwie so ein bisschen in alle Richtungen. Es gehört mehr dazu als nur ein paar Ghostwriter und ein gutes Konzept, wenn du langfristig Erfolg haben möchtest und Leute von dir überzeugen willst. Da ist sie auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel für. Ich würde sagen, aber wir können dann, weil wir jetzt eh schon ein bisschen in diese Richtung gehen, was das Diskussionswürdige angeht, einfach mit der neuen These anfangen. Und ich glaube, das ist cleverer, wenn du damit anfängst.
Ich stell mal eine These auf.
Meine These?
Jeder Verse eine These, als wäre ich Martin Luther.
Meine These, Rap ist gut für Seele und Körper.
erklär du, worum es geht.
Ja. Unsere heutige These oder unsere dieswöchige These fußt auf eine globale Studie vom Musikstreaming-Anbieter Deezer aus dem Jahr 2018, die besagt, dass man sich in Deutschland ab dem 31. Lebensjahr mit dem eigenen Musikgeschmack nicht mehr weiterentwickelt. Und deswegen lautet unsere heutige These, wenn du neue Musik nicht feierst, bist du vielleicht einfach zu alt. Nico, wie fühlst du dich da direkt vor den Kopf geschlagen, mit, wenn du Küçük Efendi und Jan Kaffa nicht feierst? Vielleicht verstehst du sie einfach nicht.
Ja, aber das ist ja, und das ist das Schöne. Ich glaube, also ehrlicherweise, in der Konstellation, in der ich bin und wie ich es versuche hinzubekommen, bin ich mir diesem bewusst. Ich erzähle das ja selber seit über 10 Jahren quasi, dass diese Studie dazu führt, weil ich das in meinem Umkreis mitgekriegt habe. Ehrlicherweise ging das schon vor, also für mich das erste Mal so vor jetzt knapp 20 Jahren, 15, 20 Jahren los, als mir alle Leute immer gesagt haben, nee, mit den Berlinern, da kann ich nichts mit anfangen, aber ne, Beginner und 5-Sterne-Deluxe und Blumentopf und Freundeskreis, das ist meine Welt. So, da hast du schon gemerkt, wenn du mit denen erwachsen geworden bist, dass an irgendeiner Stelle so Cut gemacht hat und sie einfach kein Interesse mehr hatten, sich darauf einzulassen. Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich die ganze Zeit Deutschrap oder generell Rap verbunden bin und dadurch auch immer wieder beruflich gezwungen und damit aber auch inhaltlich gewünscht, mich damit beschäftige, was da passiert. Ich glaube, so habe ich die ein oder andere Welle, obwohl ich jetzt schon über 40 bin, trotzdem immer noch so mitgenommen. Und ich mag einfach sehr gerne, dass ich trotz allem zumindest ein Bild davon bekomme, was, keine Ahnung, 18-Jährige feiern. So. Was der, wie es immer so schön heißt, wenn Alte über Junge reden, der heiße Scheiß ist. Was die Kids feiern, diese ganze Scheiße, die du dann immer hörst. Aber, und das ist dann der Punkt, wo ich so, also wo man diese Studie noch ein bisschen detaillierter durchgehen könnte, ich merke logischerweise, dass der Code da drin sich verändert. Und das hängt, also ich glaube, dieses Musikgeschmack, da gibt es ja bestimmte Studien, dann kannst du gleich nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter erzählen, was die Gründe sind, woran das liegt. Einer davon ist auf jeden Fall keine Zeit mehr, sich mit Musik zu befassen, und damit geht einher für mich aber auch, sich nicht mehr mit kulturellen Codes zu befassen. Und wenn du, also keine Ahnung.
Verstehe ich nicht, juck mich nicht mäßig.
Genau, geht schon los, wenn du bestimmte Klamotten nicht cool findest, wenn du generell bestimmte Stilistiken, wenn du bestimmte Typen, die irgendwie gerade State of the Art sind, kulturell, wenn du die nicht magst, feierst und bescheuert findest, dann verstehst du auch nicht die Konsequenz daraus, was das musikalisch bedeutet. Aber, und ich glaube, das ist so, also deswegen gibt es bei mir Küçük Efendi und Jan Kaffa, wo ich halt, ich bin jetzt ja schon kurz davor. Wir haben ja letzte Woche schon ein paar Mal gehört. Ich weiß ganz genau, wenn ich mir das jetzt nochmal, wenn ich mir das jetzt nochmal eine Woche anhören würde, dann würde ich das auch feiern. So. Oder würde es auch fühlen oder würde reinkommen und würde es verstehen und sowas alles. Ich glaube, das ist dieses sich damit beschäftigen. Aber generell braucht man mehr als nur Mucke, um zu verstehen, was ein Künstler ausdrücken will. Das merke ich in den USA ganz viel. Und trotzdem glaube ich, dass ich verhältnismäßig viel noch von dem mitnehme und verstehe, eben berufsbedingt. Aber du gehst ja langsam auf die, du gehst ja langsam hart auf die 30 zu. Das, du weißt, die bei dir fällt bald die Klappe, ne?
Ja, ich glaube auch, dass ich so je nach Laune auch mal merke, dass ich dann auch schon so an diese Punkten angelangt bin, so kurz. Aber ich unterfüttere jetzt mal diese Studie mit ein paar Fakten, beziehungsweise unsere These. Diese Studie wurde nämlich in Deutschland, Brasilien, Frankreich, Großbritannien und den USA mit jeweils 1000 Teilnehmern im Alter von 18 bis 55 Jahren durchgeführt. Und bei Deutschland liegt das Durchschnittsalter, wo Menschen aufhören, neue Musik zu entdecken, wie gesagt, bei 31 Jahren. Das globale Durchschnittsalter liegt allerdings bei 27 Jahren. Bedeutet, dass im internationalen Vergleich deutsche HörerInnen noch mit am längsten neue Musik entdecken. Und der Höhepunkt, also da, wo man am meisten Musik für sich entdeckt und sich irgendwie am längsten dafür begeistern kann, sich neue Musik zu entdecken, liegt bei uns hierzulande bei 26 beziehungsweise 27 Jahren. Also,
wie alt bist du, Kevin?
Ich bin 29.
Okay, das heißt, dein Höhepunkt hattest du schon, jetzt läufst du langsam aus.
Ja, vielleicht bin ich auch ein Ausreißer.
Ja, vielleicht verlässt du auch Backspin jetzt so langsam, und das heißt, de facto wird sich dann irgendwann in den nächsten 1-2 Jahren so der Musikgeschmack einstellen. Und dann wirst du nur noch, die Duell-LP von 2014 rausholen.
Ey, das kann halt wirklich sein, weil ich ja jetzt hier zwangsläufig sehr viel Musik höre. Und dann aber auch so ein bisschen, das habe ich glaube ich auch letzte Woche schon erzählt, so ein bisschen das Ding in alte, in ältere Regale so ein bisschen vernachlässigt habe die letzten Jahre, weil ich gar nicht dazu gekommen bin. Das kann natürlich passieren, dass ich mir jetzt wieder, keine Ahnung, 808s and Heartbreak anhöre, so wie letzte Woche nach dem Stammtisch, habe ich direkt gemacht, weil wir drüber gesprochen haben.
Ja.
Und dann einfach aufhöre, neue Musik dafür zu hören. Aber ja, also ich gebe nochmal hier die Gründe durch, die meisten angegeben haben, warum es denn mit dem Entdecken neuer Musik zurückgeht. Und zwar sagen 24% der befragten Personen, dass sie einen anspruchsvollen Job haben und dadurch weniger Zeit. 22% sind überfordert durch die Masse an verfügbarer Musik. Ich glaube auch etwas, was wir nachvollziehen können, wenn wir uns so jeden Freitag unsere Playlist angucken, die ja komplett ausgetauscht wird jeden Freitag und trotzdem befinden sich da mal ein paar Stunden Musik drin. Oder auch 21% der Befragten geben an, dass sie einfach mit der Betreuung beschäftigt sind. Und insgesamt fühlen sich 72% aller befragten Leute musikalisch festgefahren. Also wissen nicht so wirklich, wie sie nach rechts und links gucken oder haben auch einfach keine Lust. Und über die Hälfte, 58% aller befragten Leute, wünscht sich mehr Zeit für das Entdecken neuer Musik. Also es ist, ja, es ist...
Das ist der Kern, glaube ich.
Festgefahren alles so, ne? Und jetzt habe ich noch eine Anschlussthese. Aber ja,
genau.
Was soll ich sagen? Meine Anschlussthese ist nämlich, dass so natürlich auch so eine Mythen- und Legendenbildung irgendwie zustande kommt. Weil wenn man jetzt alle zwei Wochen ein neues Album für sich entdecken würde und das jetzt gerade der heiße Scheiß für einen ist und jetzt nicht ein, zwei Jahre lang auf, keine Ahnung, Bambule, Zum Glück in die Zukunft, XOXO oder DIY kleben bleibt, dann erzählt man auch 10 Jahre später nicht, ey, das Album, das war noch geil und ach, du feierst das und das? Ja, dann hör dir mal Illmatic an. Das ist das beste Album, das je geschrieben worden ist. 1995, Alter. So, ich kann mir vorstellen, dadurch, dass man irgendwann halt stehen bleibt mit dem Entdecken von neuer Musik und also die Sozialisation so von Musikgeschmack quasi abgeschlossen ist, mehr oder weniger, dass man dann natürlich auch so seine Klassiker hat und bei denen einfach bleibt und die vehement verteidigt. Willst du mit dem zustimmen?
Ja, genau, voll. Wenn du reiner Konsument bist, sowieso, weil dann fehlende Öffnung dazu führt, dass du die anderen nicht so ganz wahrnimmst. Wenn wir Leute aber ein bisschen sogar tiefer drinstehen, ich ertappe mich selber dabei. Also, und das versuche ich so sachlich wie möglich immer zu betrachten. Aber selbst heute, wenn ich Crew XY höre, die eine bestimmte Brachialität aus ihrer, also jetzt in Deutschland zum Beispiel, aus ihrer Crew heraus schaffen wollen und damit vielleicht gar nicht besonders kreativ musikalisch sind, aber sehr, sehr wuchtig in der Gesamtästhetik und in der Präsentation. Und jemand mir sagt, das ist krass, dann kann ich sagen, ja, ich verstehe, aber das kenne ich schon von 187 von vor 5 Jahren oder so oder 10 Jahren. Mhm. Und damit will ich aber das, also von meinem Standpunkt her versuche ich damit, aber ich will dann gar nicht abwerten. Ich merke nur 2 Punkte. A, ich sehe und verstehe, warum das jetzt cool ist, was für eine Bewegung da drin steckt, weil es ähnliche Mechanismen triggert, die dann sich wiederum in der Geschichte wiederholt haben. Und wenn jemand sagt, er feiert 187 und das ist das Krasseste, dann ist es der gleiche Effekt, den irgendjemand 1900 irgendwann Ende der 80er hatte, als er NWA für sich entdeckt hat, weil es ein ähnliches Crew-Brachialgefühl oder Wu-Tang oder was auch immer. Selbst die Mongo-Clique in Hamburg musikalisch etwas ganz anderes haben auch so ein Movement-Gefühl erschaffen, dass du sogar irgendwann bereit warst, Doppelkopf zu feiern, obwohl das jetzt mal ganz weit weg ist von dem, was die anderen gemacht haben. Aber also das ist der eine für mich wichtige Aspekt da drin, dass es dann immer so ein bisschen schwieriger ist, das zu feiern, wenn du ein Beispiel hast. Aber ich selber merke es auch im Privaten, wenn ich zum Beispiel, was war es? Ich habe mich mit Frank Ocean beschäftigt. Und du gehörst ja auch zu den Leuten, die
Lieb alles.
Ja, genau. Wie heißt das Album nochmal mit Orange? Channel Orange, ne? Genau. Und geht ja als Meilenstein, Masterpiece, ne? Mhm. Würde ich sagen. Für deine Generation, der Typ, bam. Kann man ja. Kann ich so sagen, ne? Mit dem einen Wort, bam.
Ja, kann man so sagen, ja.
Genau. Und ich habe es mir angehört und ich habe auch versucht, mich damit viel zu beschäftigen. Und ich verstehe, das ist cool. Und trotzdem habe ich den Effekt, das, was es in meiner Seele berühren soll, was es wahrscheinlich in deiner Seele berührt und in der Generation, das haben, der Platz ist bei mir durch, keine Ahnung, Erykah Badu und D'Angelo und vielleicht auch Lauryn Hill irgendwie belegt. So dass ich dann nicht, weißt du, dann musst du erstmal dem so einen Schritt rüberkommen. Und ich glaube, das ist ein, das wirst du auch haben irgendwann, wenn dann der Nächste kommt, der dir irgendwie ein Album liefert und sagt, das ist krasser als Frank Ocean, dann sagst du, Bruder. So.
Und, wie kommst du denn darauf?
Ja, genau, du hast keine Ahnung. Hör mal Immatic. Und andersrum bin ich aber auch, und das ist, glaube ich, das Schöne, wenn man sich so ein bisschen differenziert mit Musik auseinandersetzt, über die Jahre komplett klar und offen darüber, dass wenn ich sage, Bombule ist eins der wichtigsten Alben in der Deutschrap-Geschichte, kann ich das genauso unterschreiben und auch erklären. Verstehe aber auch, wenn jemand 2020 Streaming aufmacht oder Plattenkiste vom Papa und Bombule rausholt und es auflegt, dass er denkt, ey, was sind das denn für Reime? Da kenne ich ja in meiner Schulklasse drei Leute, die reimen tighter als die und so. Ja, aber es geht, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was dann die These auch so ein bisschen umstellt. Es geht um den Moment. Und wenn du es ab einem bestimmten Alter nicht schaffst, dir einen Moment mit Musik zu schaffen, dann fährt der Zug ohne dich weiter.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Das war nicht mein erster Gedanke, dass das natürlich dazu beiträgt, so ein Album dann so einem Legendenstatus beizutragen, indem man einfach sagt, so, ey, das war das Beste meiner Generation und da bleibe ich bei. So, weil das hängen bleibt. So, macht ja auch nur Sinn. So, ich werde ja auch auf Ewigkeiten die Materia und Casper Alben und wie sie nicht alle heißen, hochhalten, so. Deswegen.
Ja, du hast ja irgendwelche Casper unreleased Tape-Sachen, die du höher halten wirst als jedes Premium-Release Nummer 1 Album, das heute rauskommt, wo sich viele darauf einig sind, dass das mega krass ist. Also, ist interessant. Also gebt mir mal eure Meinung da draußen. Sagt mir, was ihr denkt und was ihr davon haltet. Ob es stimmt, ob ihr das selber bei euch und vielleicht auch bei anderen mitbekommt, dass die eigene musikalische oder vielleicht auch bei anderen musikalische Entwicklung an irgendeinem Punkt stehen bleibt. Und wenn das so ist und wenn ihr das wahrnimmt bei euch oder bei anderen, was macht das mit euch? Schreibt es uns. Wir haben natürlich auch ein paar News der Woche. Beide nicht ganz so glücklich, beide international, aber damit legen wir jetzt los.
Du liest die News, du willst mehr von mir wissen. Meine Fresse in die News. Ich will nicht in die News, in die Presse.
Wo sind die Newspapers?
Und weil ich eben schon so ein bisschen über Lauryn Hill gesprochen habe, schließe ich da mal ganz kurz an, weil es dann eher auch meine Generation betrifft. Und es ist ganz lustig, ich kann euch mal so ein bisschen erzählen, Inside. Wir machen natürlich überall so Redaktionsarbeiten und wir haben ja zwei verschiedene Formate, die sich ein bisschen mit News beschäftigen, unter anderem auch Love and Hate. Und hier war so die Diskussion, ob das vielleicht auch ein Love and Hate-Thema wäre. Aber ich habe gesagt, nein, das will ich im Stammtisch haben. Lauryn Hill, besagte Künstlerin, wer sie nicht kennt, Fugees Member, hat 1998 war es, glaube ich, mit Miss Education of Lauryn Hill. Pass auf, jetzt kommt's nämlich. eins der größten Alben aller Zeiten geschaffen. Und war damals zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich die größte Solo-R&B-Künstlerin, die es bis dato je gegeben hat, was die Erfolge angeht. Es gibt so einen Rekord, der da immer seinesgleichen sucht. 5 Grammy-Auszeichnungen als Künstlerin gab es bis dato nicht.
An einem Abend, ne?
Ja, genau. An einem Abend. Ich weiß auch gar nicht, ob es das bis heute jemals wieder gegeben hat. So.
Boah, ich weiß gar nicht. Dua Lipa wurde letztens für 6 nominiert, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob wie viele. Ist ja noch nicht passiert. Also sie können es brechen auf jeden Fall, falls es in der Zwischenzeit nicht gebrochen worden ist.
Ja, Lukas, unser Redakteur, hat gesagt, Billie Eilish hat es gerade geschafft, Die hat auch 5 bekommen an einem Abend. Aber dann, um es einzuordnen, wir reden da von einem Zeitraum von knapp 25 Jahren, 2 Frauen. Eine ist Billie Eilish. Die ist mit Social Media aufgewachsen, das heißt auch mit Druck und medialer Präsenz und allem drum und dran. Und ich glaube auch mit dem dann trotzdem sehr alleine sein da drin, scheint sie irgendwie klarzukommen. Und auf der anderen Seite Lauryn Hill, die das zu einem Zeitpunkt alles an Erfolg geschafft hat, wo sich ja auch Musik verändert hat, wo sich das Business verändert hat und wo auch die Präsenz noch eine andere geworden ist. Wir sind kurz vor der großen Internetzeit. Es geht langsam los und noch ein bisschen klassische Strukturen von Labelseite. Und die große Frage, die sich bis heute jeder Fan von ihr stellt, und das gilt auch noch für ein paar andere, aber bei ihr ist es gerade Thema gewesen, warum eigentlich nie ein Nachfolger gekommen ist. Mhm. Und im 500 Greatest Album Podcast von Rolling Stone hat sie erklärt, Das ist so ein bisschen an der Struktur. Ich fasse das mal zusammen. Ein bisschen an der Struktur drumherum gelegen hat. Nie hat irgendjemand sie mal gefragt, ob man ihr nicht irgendwie beim zweiten Album helfen kann. Sondern alle haben offensichtlich das erste Album noch abgesahnt und das war so groß, das hat auch noch für sehr lange gedauert, sodass sie nie quasi an die Hand genommen wurde, was ja auch beschreibt, dass sie offensichtlich da noch eine dann trotz allem auch junge und Aufnahme oder Hilfe suchende Künstlerin gewesen ist, aus ihrer eigenen Sicht offensichtlich, um irgendwie einen Nachfolger zu schaffen. So, sie sagt aber auch, dass The Miss Education auch so eine Art Präzedenzfall gab, weil es das vorher noch nie gab. Das war eine Künstlerin, die sich bis dato auch immer frei ausgedrückt hat. Sie hat experimentiert, sie war kreativ und auf einmal knallt das Ding durch die Decke und die ganze Welt will das sehen, hören und haben. So etwas hat es vorher für eine Frau nicht gegeben. Und entsprechend ist sie, glaube ich, auch ein bisschen daran zerbrochen. Wenn man nämlich dann auch nochmal guckt, was andere drumherum über sie, also wie das Gesamtbild von Lauryn Hill zu der Zeit ist, dann ist es kein besonders rundes. So, es gibt viele Auftritte, viele Situationen, in denen auch von der Diva Lauryn Hill gesprochen wird. Sie selber sagt andersrum aber auch, dass sie viel getourt ist, um die Familie finanziell zu unterstützen. Da wird sehr viel Geld hin und her gewandert worden sein. Die familiären Verhältnisse, die sind uns jetzt hier nicht so bekannt, um das im Detail auszudrücken. Aber da ist dann sicherlich auch ein emotionaler Druck entstanden, wenn dann auf einmal viel Geld da ist. Dann diese Kreativität wieder zu finden. Sie ist offensichtlich eine sehr kreative Person. Aber wenn man sich nur ein Gefühl davon geben kann, wie Musikindustrie heute ist, dann wird es damals nicht einfacher gewesen sein, wenn du was gemacht hast und dann sofort das Label bei dir stand und sagt, mach nochmal. Weil die Mechanismen halt noch ein bisschen andere waren und das hat im Prozess insgesamt dazu geführt, dass, glaube ich, hier Kreativität und damit auch die Möglichkeit auf einen Nachfolger gestorben ist. Die Trennung der Fugees rund um Wyclef Jean zum Beispiel, wie hieß nochmal der andere? Wyclef Jean und wer war denn der zweite?
Press?
Ja, genau. War's Press?
Oder?
Gute Frage. Lukas, finde das mal raus. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Auf jeden Fall zu dritt, ja. Ja, genau, Press. Hast recht, ja, Press. Die drei sind ja als Fugees dann irgendwann auch nicht mehr weitergekommen, weil dann ja mit Fugees und ich glaube, Fuji La hieß der Song, auch der nächste Knaller gekommen ist, dass sie gar nicht von diesen Wolken runterkommen konnte. Und die ist damit auch leider ein Musterbeispiel für Künstler, die so als Stern nach oben schießen und da so ein kleines bisschen verglühen in dieser großen Welt. Und man hätte sie wahrscheinlich ein bisschen mehr schützen müssen. Und ja, ich glaube, Punkt. Weil dass die, also jetzt mal ein bisschen off the record, glaube ich, definitiv nicht handelbar ist. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber auch Amy Winehouse ist so ein Kandidat immer gewesen und hat auch Wahnsinniges hinterlassen, ist daran aber auch zerbrochen. Man kann, glaube ich, fast glücklich sein, dass es ihr nicht so gegangen ist. Insgesamt, glaube ich, auch eine sehr spannende Serie. Es ist sehr schade, aber jetzt wissen wir spätestens jetzt wissen wir, warum es kein zweites Miss Education auf Lauryn Hill gegeben hat.
Wirklich schade. Fuji ist auch eine Band, zu der ich immer wieder zurückkehre. Es gibt immer wieder einen Punkt in meinem Leben, wo ich mir The Score oder auch einfach nur das Best-of von denen anhöre.
Sehr gute Musik, ne? Sehr gute Musik.
Ja, das ist wirklich, also wenn man The Score hört, ist das ja beinahe wie ein Best-of schon gefühlt. Aber unfassbare Mucke.
Und weißt du, dass wir da übrigens mal einen Punkt sind, der es ganz interessant macht, was Musik, bezogen auf Musikgeschmack, was Musik besonders macht, wenn es nicht nur die eine, sondern auch die nächste Generation trifft. Und bei uns ist ja definitiv so ein bisschen zumindest eine halbe Generation, das schon, so würde ich sagen, die paar Jahre, die dazwischen sind, die werden auf jeden Fall schon dafür sorgen, dass es zwei Generationen sind. Und trotzdem ist es das gleiche Album, was hängen bleibt. Mhm. Und wenn in diese Richtung ist es auch einfacher, wenn es andersrum funktioniert, so, dann haben wir Klassiker. Aber.
Ja, ist aber auch Teil so meiner, ich glaube, mit die ersten Rap-Alben, die ich gehört habe, waren von den Fugees. So, was damit zu tun hat, dass einer meiner besten Freunde so einen großen Bruder hat, der sehr viel Rap gehört hat und uns die Mucke halt dann immer gezeigt hat.
Geil. Ich habe mal Liebe für sowas. Aber bei dir geht es auch um Klassiker, aber noch ein bisschen tragischere Informationen, ne?
Ja, Dr. Dre war nämlich oder ist im Krankenhaus, so ganz genau kann ich es gerade gar nicht sagen, da er eine Hirnblutung hatte. Das kam am 4. Januar raus, wurde in diversen Medienberichten aufgegriffen. Er wurde direkt in die Notaufnahme eingeliefert und hat sich dann am vergangenen Mittwoch über Instagram mit einem kleinen Statement gemeldet, wo er sich für die Anteilnahme seiner Fans und Kolleginnen bedankt hat und dass er hat erklärt, dass er auf dem Weg der Besserung sei und das Krankenhaus bald verlassen könne. Und er hat auch die Versorgung, die er in dem Krankenhaus in L.A. Erfahren hat, sehr gelobt. Ich bin mir auch sicher, dass sich Dr. Dre ein schönes, gutes Krankenhaus leisten kann in den USA, auch wenn es da keine Krankenkassen gibt, keine verpflichtende Krankenkasse, keine Versicherung. Und einige Kollegen haben sich bei ihm gemeldet, unter anderem Ice Cube, T.I., den wir nicht mögen, und Sierra. Und laut TMZ soll er noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben, so um Tests zu machen, denn die Ursache dieser Hirnblutung ist nicht bekannt, zumindest nicht öffentlich. So, und viel mehr gibt es auch gar nicht zu erzählen, außer natürlich, dass wir dem Herrn Doktor gute Besserung wünschen.
56 Jahre wird er im Februar. Das ist noch ein bisschen jung, um da jetzt schon irgendwie den...
Wahrscheinlich auch ein sehr bewegtes Leben hinter sich.
Ja, obwohl ich mir vorstellen kann, dass es in den letzten Jahren vielleicht ein Tick ruhiger geworden ist. Jetzt aber, wenn wir das, diese ganze News hat ja auch noch ein Hurensohn-Level, das quasi als Update hinten rangekommen ist. Denn kurz nachdem bekannt wurde, dass er im Krankenhaus ist, sind offensichtlich ein paar Hornochsen losgelaufen und haben gedacht, okay, dann fahren wir einfach nach Brentwood und nehmen die Bude von Dr. Dre aus und haben versucht, bei ihm einzubrechen. Sind daran gescheitert.
Ey, wie kann sowas immer passieren? Der hat doch wahrscheinlich 100 Sicherheitskameras und...
Ja, deswegen sind sie auch festgenommen worden. Aber der Hurensohn
Mob,
aber so, ey, Digga, Dr. Dre ist gerade, lass mal die Bude aus. Dann ist er ja keiner. Vielleicht liegt der Schlüssel unter der Matte.
Ja, so ein Fake-Stein.
Ja, genau.
Aber man muss aber auch sagen, so, ey, die Verzweiflung, ne, muss ja auch irgendwo herkommen. Sehr schlechtes Jahr für Einbrecher. Alle sind das ganze Jahr über zu Hause. Was soll man machen?
Oh, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ne? Das ist echt, das ist ein Business, wo die wenigsten Leute drüber reden, dass es denen richtig scheiße gehen muss, Alter.
Also, naja. Ich weiß noch so, ich bin ja auf dem Dorf groß geworden. Unser Nachbardorf, wenn da die Fußballmannschaft, die auch irgendwie nur Kreisklasse oder sowas gespielt hat, aber wenn die da mal Fußball gespielt hat und das lief gerade gut bei denen, dann war da sonntags Nachmittag, stand da jedes Haus leer und war auch nicht abgeschlossen, weil wer soll da schon reingehen? Also das wäre ein Paradies gewesen. Aber so all diese Gelegenheiten, alle weg dieses Jahr, darf ja keiner mehr raus.
Ja.
Also, das klang gerade so schwurbelig. Es sollen ja alle zu Hause bleiben, ist ja auch gut so.
Genau. Gute Doktor soll auf jeden Fall gut gepflegt werden. Hoffen wir mal, dass er da auch gesund rauskommt und vielleicht dann eventuell ein bisschen ruhiger macht. Genug für die Nachwelt hat er auf jeden Fall schon hinterlassen, so. Ich überlege, ob wir ihn eigentlich schon mal, wird Zeit, dass wir auch mal einen Dr. Dre-Song bei uns in den Hausaufgaben haben. Aber.
Don't forget about Dre.
Genau, den hatten wir schon mal, ne? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ich gar nicht. Hatten wir?
Hey, guck mal, das ist wieder der Lukas. Wir müssen auf jeden Fall mal hier Redaktionskonferenz auf. Lukas, Ben, wir müssen auf jeden Fall mal irgendwie daran kommen, dass wir einmal Übersicht schaffen, welche Songs wir gehabt haben. Es ist ja auch so, dass uns immer wieder Leute anschreiben und gerne die Songs in der Playlist hätten. Kevin, warum haben wir sie nicht in einer Playlist? Dann wüssten wir es jetzt.
Leider gar keine Zeit. Gar keine Zeit.
Nee, Lukas, schreib das mal auf die Liste der Dinge, die wir mal beachten müssten. Redaktionskonferenz beendet. Und jetzt zu den Releases.
Voller Tatendrang und plane das Release.
Warte das Release,
ja. Bro, ich hab kurz das Release geplant.
Bei mir läuft so sehr das nächste Release mit R&B.
Willst du anfangen? Denn ehrlicherweise, dein Song musst du mir ein kleines bisschen, da musst du mir ein bisschen mehr geben. Weil Künstler, ja, Message und so fühle ich, Song fühle ich nicht.
Fühlst du nicht?
Fühle ich nicht.
Sag mir erstmal, warum nicht.
Nee, erklär du das mal den Song.
Sound. Ja, okay, mein Song der Woche ist Maza von Slow Ty und A$AP Rocky. Und erster Linie habe ich mich sehr über einen neuen A$AP Rocky Part gefreut. Vor allen Dingen über einen guten A$AP Rocky Part, der echt mit verschiedenen Flow-Varianten und einfach unterhaltsam. Der hat mich ein bisschen an alte A$AP Rocky-Zeiten erinnert, wo ich auch so so ihn krass gefeiert habe. Ich habe ihn so ein bisschen in die letzten Jahre so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber so diese Long Live ASAP-Zeiten, das war wirklich sehr, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. So. Und ich habe ihn auch auf dem Splash dann gesehen und so. Das waren schöne Zeiten. Und daran hat mich dann sein Part erinnert. Und inhaltlich geht es auf dem Track so ein bisschen um ja, einen schlechten Trip. Und das sieht man auch im Video. Und ich finde, zusammen mit Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder nur den Song gehört hast, aber die Slowtie-Videos sind immer sehr, sehr ansprechend, wie ich finde. Und ich bin mir sehr sicher, dass dieses Video während des Lockdowns gedreht worden ist, denn man sieht nur die beiden in getrennten Zimmern. Und dafür ist es sehr, sehr, sehr gut umgesetzt, finde ich, und sehr kreativ. Und ja, einfach ein sehr schöner Song. Ich bin generell sehr auf UK hängen geblieben dieses Jahr. So.
Ja,
oder letztes Jahr.
Ich find auch, also ich habe den erst nur so gehört, also nur auf Streaming und dann jetzt gucke ich mir nebenbei, lasse ich gerade auch noch mal das Video laufen. Es gibt noch ein bisschen durch und sehe schon, dass die Videoidee und so, das ist schon alles ganz kreativ und ist cool, aber irgendwie mag ich den Beat nicht. Und ich glaube, das ist das, was mich daran stört.
Ich glaube, da sind wir jetzt wieder bei der Deezer-Studie. Ich mag nicht, dass es so klassisch ist alles.
Ja, das ist ja Quatsch, das mit mir so zu besprechen, wenn du siehst, was ich mir sonst in den letzten immer im Privaten ranhöre. Aber trotzdem ist mein Release der Woche klassisch. So, Video zu Ende. Denn ich habe, und ehrlicherweise ist es bei mir auch der Beat gewesen, der mich dazu bewogen hat, mir den Song auszusuchen. Denn ich habe mir Klingelton von Audio 88 und Jessin ausgesucht. Und eigentlich hauptsächlich deshalb, weil ich war Freitag ja in Berlin, habe eine Produktion gehabt und bin dann nach Hause gefahren und habe die Playlist gehört, Thank Backspin is Rider. Und dann kam der Song. Und über Auto ist das ja immer noch mal ein bisschen, also über die Boxen im Auto ist ja immer noch ein bisschen ein anderer Faktor. Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Und dann habe ich diesen Fahrhard-Beat gehört und habe so laufen lassen und dachte so, habe das Kabul Fire gehört und dachte so, okay, Alter, halt, jetzt was ist denn hier los? Hab noch ein bisschen laufen lassen, hab wieder von vorne und hab dann quasi das Ding 4-5 Mal so auf voller Lautstärke gehört. Ich bin dann auch bei einem einer Schnellrestaurantkette des Vertrauens an einer Raststätte dann quasi auf dem Parkplatz stehen geblieben und hab einen kurzen Snack zu mir genommen, hab nebenbei die Musik voll aufgedreht, Fenster aufgehabt, weil ich ein bisschen lüften wollte und so und hab gemerkt, wie die Leute um mich rum leicht verwirrt waren, was ich denn mir da komm, wieder für einen Quatsch anhöre. Aber Songbrett, Videoidee auch. Hast du das Video gesehen?
Nee, ich glaube nicht. Okay. Ich hab die Teaser alle gesehen, also mit diesem FaceTime-Look.
Genau, das, im Prinzip ist es ein WhatsApp-Verlauf zwischen zwei Typen mit Videocalls, wo sie quasi die Texte dann erzählt werden mit ein paar lustigen Bildern und wie heißt das hier, Pop-Up-Nachrichten, die mit reinrutschen und sowas, alles mit ein bisschen Friedrich Merz, der da antwortet, hören Sie mir nicht auf zu schreiben und so. Eine ganz lustige, sehr minimalistische und dann Corona und sicherlich auch Budget liebevolle Variante für einen geilen Brett, für ein geiles Brett mit auch den üblichen Audio 88 Jessinesken Punches in die Weltgeschichte daraus. Kann man in meinen Augen sich auf jeden Fall gönnen und rein. Und ich freue mich auch aufs Album so. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendeine Line mitnehme, aber hört ihn an.
Cool, das Feuer aus Kabul und bekommt plötzlich Bartwuchs.
Ja, der ist gut. Ganz am Anfang. aber auch du Fisch, ihr macht das aus Natur, ihr macht aus der Not eine Tugend, wir aus Versehen wieder ein Blueprint. Mal gucken, ob das Album ein Blueprint wird, das finden wir auf jeden Fall noch heraus. Ich weiß gar nicht.
Ich habe auf jeden Fall sehr viel gehört, als sie es vor ein paar Wochen bekommen haben, so zum Hören. Ja. So, das lief ein, zwei Tage lang sehr viel durch bei mir.
Ja, da du ja nicht mehr diese Entscheidung treffen wirst, ist dann ja wird spannend, ob Kuba das Album eventuell zum Album des Monats macht. Das wäre im nächsten Monat dran, glaube ich, ne?
Ich glaube, das soll Februar rauskommen, ja.
Ja, schmutzige Rapper, Schutzgelderpresser. Ihr macht alle, was ihr wollt, aber eure Mucke nicht besser. Wascht die Köpfe der Kids für die Euros mit Klicks. Wäre nicht so langweilig, wäre es witzig, wie räudig es ist. Wo oder es gibt keinen, der dich eine Legende nennt, außer dir und ein paar 16-Jährigen. Hast du gemerkt, wie ich gerade noch versucht habe, die Reimbetonung einzufangen durch die Erzählung? Mhm. Und die werden bald 17 Ho und klauen die gleichen Hits wie du und stoßen dich vom Thron Yesin. Also auf jeden Fall ein bisschen Probleme mit offensichtlich bestimmten Darstellungen in der Deutschrap-Szene. Und der Zorn ist auf diesem Song gut zu hören. Deswegen mein Song der Woche. Ich merke, ich muss auf jeden Fall nächste Woche mir mal was anderes aussuchen. Ich hätte dir auch was anderes liefern können, fällt mir gerade auf. Kannst du mir mal erklären, ich bin auf, ich muss mal ganz kurz meine Playlist angucken. Ich sammle ja immer
Fleiß. Ich bin gespannt, worauf du hängen geblieben bist.
Was meinst du?
Ich bin gespannt, was du jetzt erzählst, worauf du hängen geblieben bist.
Scheiße, die Reihenfolge stimmt hier nicht. Little Dirk hat mich getriggert.
Der hat lustige Dirk, diese neue Single-Auskopplung, die er da rausgebracht hat. Die habe ich mir auch einmal angehört mit seinem Video.
Wie fandst du die? Okay.
Es ist jetzt nicht so krass hängen geblieben bei mir, muss ich sagen. Aber ja? Ich weiß noch, dass ich die okay fand. Ich habe, glaube ich, überlegt, ob sie in meine kleine Quartals-Playlist rein soll oder nicht. Und habe mich dann, ich glaube, dann doch dagegen entschieden, weil ich sie so ein bisschen beim ersten Hören zu durchschnittlich fand.
Russ und Little Baby mit Ugly. Earth Gang, Wale mit Options. Die habe ich hier alle. Ich bin das Absurdeste ist ehrlich gesagt, dass ich Internet Money und Lemonade die ganze Zeit höre. Aber ich glaube, ich komplett über die Feiertage, weil das in einer Playlist ganz oben ist. Ich kann den mitrappen.
Backspin, jetzt. Euer Nischenmagazin.
Ja?
Backspin, euer Nischenmagazin.
Ja, genau. Da bin ich und bleibe ich halt einfach ein Popschwein, glaube ich, bei solchen Nummern. So, während ich hier im Hintergrund immer noch von, weil ich das immer noch aufhabe, von Audio 88 und Yesin beschallt werde, gehen wir mal zu den Hausaufgaben.
Warum gibt es Hausaufgaben?
Hausaufgaben.
Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen laut.
Und Hausaufgaben.
Meine Hausaufgabe muss dann irgendwelche deutschen Spasten machen.
Bist du mit deiner klargekommen eigentlich?
Ja, fand ich cool.
Dann also, erzähl. Ja, dann erzähl. Spaß gemacht.
Ja, du hast mir mit auf den Weg gegeben, Du liebst mich nicht, von Sabrina Setlur. Und ich muss sagen, Sabrina Setlur ist mir natürlich ein Begriff und ich kenne so die größten Hits, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass sie mir so in meiner musikalischen Sozialisation krass hängen geblieben ist oder so super präsent war. Obwohl ich natürlich, also sie hat halt seit 2007 keine Musik mehr rausgebracht. Aber ich habe da vorher auch schon Musik gehört. Aber das war natürlich die Zeit, wo ich dann auch sehr viel mit Viva MTV irgendwie am Start war. Und 2007 war ich dann auch schon eher Richtung MC-Forum als Viva. Und habe mir dann irgendwelche komischen Mixtapes von eben Casper zum Beispiel angehört. Snagger und Pillard. Aber Du liebst mich nicht war ihre erste Nummer 1 Single. Und es hat mich ein bisschen gewundert. Und auch übrigens die erste Nummer 1 Single einer Rapperin in Deutschland. Denn alles an diesem Song spricht eigentlich dagegen, dass er auf die Eins gehen kann, weil zum einen ist sie sehr, man hört das Hessische ganz krass bei ihr raus, wenn sie dann so rappt, der Winder und Spinder und sind es extrem viele Schimpfwörter einfach drin, die also gerade 2007 nicht gerade konform waren, würde ich mal sagen. Heutzutage ist es, also passiert es ja häufiger, dass Apache, obwohl er in zwei Zeilen viermal Hurensohn sagt, als auf die Eins geht. Aber ich glaube 2007 war das, glaube ich, ein Novum, beziehungsweise alles andere als üblich. Und dazu kommt ja auch nochmal, dass es immer so ein gewisses Frauenbild gibt, was in der Musikindustrie erwartet worden ist und auch immer noch erwartet wird, so traurigerweise. Und ich glaube nicht, dass sie diesem Bild entsprochen hat 2007. Kann ich mir nicht vorstellen, da kannst du im Zweifel mehr zu sagen. Aber grundsätzlich geht es hier um, es ist eine Ballade. Und es geht um Herzschmerz. So, sie ist offensichtlich jemanden auf dem Leim gegangen, der mit ihr nur gespielt hat. Und sie bringt relativ aggressiv zum Ausdruck, dass sie keinen Bock mehr hat auf diesen Fuckboy. Und Und ist eine geniale Topline dazwischen, muss ich sagen. Und zwar sagt sie, oder ist in der Hook, ich glaube, Cassandra Steen singt, das bin ich mir sehr sicher, die ja auch sehr viel mit Moses Pelham und Glashaus dann Erfolg hatte und viel zusammengearbeitet hat. Du liebst mich nicht und deshalb liebe ich dich jetzt auch nicht mehr. Also einfach dieser Trotz, aber das bleibt so gut im Kopf und ist ja auch der häufige Mechanismus, den man sich dann so herbeiwünscht. Deswegen geile Zeile. Und dieser Song wurde auch gecovert 2015, also vor jetzt 6 Jahren, von Ado Koyo und Shirin David. Auch witzigerweise noch in der 3P-Beschreibung bei YouTube verlinkt.
Ja, ja.
So, wird
ja
darauf aufmerksam gemacht. Ja.
Diese Stelle, du liebst, deshalb liebe ich dich jetzt auch nicht mehr, ist halt echt absolut. Ich lache jedes Mal wieder tot, weil ich das früher schon so bescheuert fand, dass du quasi so einen harten Song machst und sie wirklich harte Ansagen macht und dann am Ende an der Stelle, das ist ja Cassandra Steen, dann liebe ich dich auch nicht mehr, so die Trotzige macht, obwohl sie vorher ja richtig Ansagen macht. Und das, du hast ja so ein bisschen von dem Bild von Schwester S. damals besprochen, Sabina Settler. Ich glaube, zu der Zeit, als sie da war, war den Leuten gar nicht bewusst, wie viel Rap das ist. Da war das dann ein Pop-Hit, der dann funktioniert hat. Sie ist definitiv da Pionierin. Ohne sie würde es wahrscheinlich heute Shirin David und alle anderen drumherum gar nicht geben können. Sie hat wahrscheinlich auch Tic-Tac-Toe zu verantworten und solche Sachen. Aber, und das ist das Interessante, ich würde sagen, zu der Zeit wurde sie nicht so der Rap-Szene zugehörig gezählt, aufgrund von den berühmten Sellout-Thematiken, die es früher auch schon immer gegeben hat. Links, rechts, hat nichts mit uns zu tun. Der Wolf, Cappuccino sind auch nicht wir. Alle ein bisschen zu weit weg. Und dann auf einmal ist man, na gut, dann schon 20, 25 Jahre später und ist es eigentlich absurd, darüber zu sprechen, dass es eventuell nicht auf die gleiche Platte
wäre. Aber was ich mich da frage, und das wirst du mir auch noch besser beantworten können, als ich es mir jetzt herleiten kann, wie ging das denn zusammen, dass man Schwester S Sellout vorwirft und gleichzeitig ist sie aber bei 3P gesigned oder hatte 3P auch mit Sellout-Vorwürfen so quasi zu kämpfen und Moses Pelham?
Ja, also es ist ein bisschen lange her, aber vom Gefühl her war es schon so, dass sowohl 3P, also Rödel-Matra-Projekt, als auch Fantastische Vier, die sich ja quasi einen Kampf gegeben haben, beide Rap-Crew, also Rap-Camps waren, die schon in der Pop-Welt stattgefunden haben und dort sich Rap angenommen haben, was dann wiederum dieser klassischen, wir reden von Mitte der 90er, Hip-Hop-Szene, Stieber-Twins und sowas alles, ne, das davon damit nichts zu tun hatte. Also es hätte kein Stieber-Twins featuring Schwester S gegeben. Es hätte immer nur Stieber-Twins featuring Cora E gegeben. Bisschen engstirnig. Ich glaube aber auch im Weg, ich selber ganz privat aus dann auch Konsumblick habe halt immer beides gehört und habe auch in beiden Welten versucht für mich Dinge zu finden. Ich finde Fantastischen Vier Sachen von damals interessant. Damit bin ich aufgewachsen einfach. Und dann ist es auch eine der wenigen Sachen, die man kennt. Habe aber damals den Song auch nicht so, ich mochte ihn nicht, weil er zu eingängig war, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch das, was damals dann der Trigger-Effekt war. Was du heute liebst, Melodien, die dich catchen, so, ich und Post Malone, wir sind so. Das war hier damals, glaube ich, zu den Zeitpunkten ein Problem. Und jetzt wird es dünn bei mir, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich weiß nicht, wie ihre, und das war damals ja noch viel wichtiger als heute, ihre Dues gepaid wurden. Ob da irgendwas war oder ob sie einfach nur gut rappen konnte, 3P sie, Moses sie gefunden hat, zack, rein, wir bauen etwas und dann funktioniert's. Aber man sieht auch, dass im Prinzip es ein gewisses Zeitfenster gab, in der sie funktioniert hat und danach dann halt aber auch nicht mehr und sich irgendwann ja auch komplett rausgezogen hat.
Ja, aber auf jeden Fall sehr interessant so. Auch diese Musikvideos, wie sie in Szene gesetzt worden ist und so, das war schon sehr Pop.
Ich finde das aber krass. Das muss ich
Zeitraum.
Wollte ich gerade sagen, da erinnere ich mich nämlich heute noch dran, dass dieses Du liebst mich nicht Video, wo sie da so im kleinen Kleidchen da so ein bisschen so da verstört durch die Gegend rennt und sowas alles, quasi sehr emotional, sehr, also das sind alles Dinge, die du damals nicht mit Rap in Verbindung gebracht hast. Das waren immer Typen mit Kapuzen, gleichzeitig waren auch Viva-Typen mit Kapuzenpullover in Graffiti, bam. Und das hat in die Köpfe nicht gepasst, dass es eventuell in die gleiche Welt gehört. Was eigentlich bescheuert ist, wenn man sich das von heute
anschaut. Aber so sehr, ne, dieser Song eigentlich nicht auf die damalige Nummer 1 der Charts gepasst hat, durch eben die durch diese ganze Wortwahl, durch die Härte, auch 4,5-minütiger Song, so 3 Rap-Parts. So, die Hook passt natürlich super, aber ich glaube, umso mehr musste alles andere in diese Form, die damals dafür nötig war, gepresst werden, vermutlich. Wäre jetzt meine erste Idee.
Ja, ich glaube, wenn sie 2020 kommen würde, wäre sie Nummer 1. Und das auch auf lange Sicht. Und hätte auch ein anderes, hätte es auch noch ein anderes, ja, anderen Impact. Ne? Ja. Ja, weil ich glaube, man muss ja auch mal sagen, die Art und Weise, wie sie damals schon aufgetreten ist, das ist ja eigentlich nochmal, das ist eine der Grundlagen, warum dann über die Epochen weiter in Deutschrap andere in der Lage waren, diese Türen, die sie aufgemacht hat, aufzutreten. So. Es ist nur eine Schande, dass es halt teilweise 20 Jahre gedauert hat und länger.
Ja, aber ich glaube, wir reden da in 2-3 Jahren glücklicherweise von anderen Zeiten. So, ich glaube dann, der Markt wird immer offener und schneller vor allen Dingen. Und,
aber weißt du, was auch wieder merkst? Je mehr Rap in den Pop geht, desto mehr ist davon da. Mhm. Und je mehr es sich wieder zurückzieht in die Szene, wird es halt immer so ein bisschen, also wurde es in der Vergangenheit schwieriger von der Akzeptanz.
Ja, das merkt man, ja. So, ja, wir können bei Love and Hate werden die Diskussion wahrscheinlich mal ganz interessant, warum das so ist.
Ja. Ich bin der nach wie vor, mich interessiert dir das alles immer nicht. Ich will einfach nur, dass die gute Sachen machen, egal wer, egal welches Geschlecht, egal welche Hautfarbe. Hauptsache Hip-Hop und weitermachen. So. Ich habe meine Hausaufgabe sehr geliebt und habe sehr viel Freude daran gehabt. Weil, und dann kommen das, ich erkläre so, es gibt in meiner langen Karriere gibt es ganz, 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 ganz selten und wenige Momente, wo ich wirklich Fan bin, wo ich wirklich mich über kleine Dinge freue. Das ist eine kleine Handvoll an Sachen. Und Franz Laforta, deswegen habe ich mich quasi in der letzten Folge auch dazu durchgesetzt, dass das meine Hausaufgabe wird. Du wolltest mir einen anderen Song geben, ich weiß gar nicht mehr welchen, interessiert mich nicht.
Mietwagen-Sound wollte ich dir geben.
Mietwagen-Sound wollte es mir geben, aber Franz Laforta ist einer, und ich muss was sagen, ich habe ja bei dieser Mixtape meines Lebens meine letzte Folge gemacht. Auf 10 Songs hat es nicht gepasst. In 20 Songs wäre dieser dabei gewesen. Wahrscheinlich schon in 15, wahrscheinlich schon in 13 Songs wäre dieser dabei gewesen. Aber ich hatte mir da den Anspruch gemacht, das komplette Leben so. Und dann habe ich einen Haftbefehl-Song referenziell für ganz Frankfurt genommen. Aber eigentlich haben Chelo Abdi so viele Songs gemacht, die mir so ans Herz gehen, die ich so liebe. Und vor allen Dingen, die mir durch das persönliche Kennenlernen, aber auch mit dem Vokabular in den Songs quasi Welten neu gezeigt haben und anders erklärt haben. Und auch damit eine ganz große, also die Ästhetik verändert haben von Deutschrap, würde ich sagen. Haftbefehl ist das große Paket, aber eigentlich, wenn man sich die Texte gerade vom Mietwagen-Tape anhört, sind das hier, das sind die es gemacht haben. So, da ist die Quelle, da ist die Wurzel. Keiner hat es in diesem großen Umfang, glaube ich, gemacht wie Chelo und Abdi. Und ich liebe, hast du das Video nochmal angeguckt?
Nee, habe ich mir jetzt nicht in den letzten Tagen nochmal angeguckt. Das ist jetzt ja, ein bisschen genau her. Dass ich
aber das ist auch so schön. Dann kann ich nämlich auch da nochmal kurz erzählen, weil war ja auch meine Hausaufgabe. Dann kann ich das nämlich schön erzählen. Ich liebe, es gibt so eine schöne Anfangsszene, wo dann Abderrahim erzählt, Mietwagen-Tape. Genau, 2010 Abschlussquartal. Ich höre gerade nebenbei noch ein kurzes bisschen mit. Ich fühle das. Und dann sitzt er da in einem Raum, irgendwo Frankfurt, Bahnhofsviertel, da steht Tee auf dem Tisch und so. Und ich fühle diese Szenen, weil ich quasi dann ein Jahr später mit den Jungs an den gleichen Stellen saß und die gleichen Szenen erlebt habe. 100% echt, 100% authentisch, mich auch in eine Welt mitgenommen haben, die ich so noch nicht kannte. Und dieses Vokabular, das Vermengen des Vokabulars, ne? Also ich werde diesen Anfang, den kann ich immer mitmachen. Zeroid, Sisu, Rap, Numero 10, Frankfurt, das ist Mon Petit Normandie. Und das geht überall die ganze Zeit weiter. BM, R6, Keyset, Monami. Gibt dir diese Sätze, Shishrap, Onami. Bestnote 1+, sehr gut, très bien. Ich höre auf. Aber das ist, also tausend Kleinigkeiten. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, als du das erste Mal Mietwagen-Tape gehört hast, aber ich habe mich damals das erste Mal wieder wie vorher, 30 Jahre vorher, bei Public Enemy gefühlt, als ich einen Text in die Hand genommen hatte, um zu verstehen, wovon die Rapper immer wieder stopp, zurück, um zu verstehen, was Public Enemy da sagt. So ging es mir mit Chelo Up die Mietwagen-Tape, weil ich verstehen wollte, wovon die reden.
Ja, ich habe in erster Linie, habe ich auf dem Pausenhof, weil ich dann noch in der Oberstufe war, dafür gekämpft, warum das gut ist und warum man das hören sollte und so weiter, und hab in vielen Diskussionen verwickelt, so, und später hat sich das dann fortgeführt, dann war das nicht mehr der Pausenhof, sondern, oder besser gesagt, der Lehrerparkplatz.
Pump Action, Hinterhof, Frankfurt, Schrotlitier, genau. Reebok Classics, das ist Haute Couture.
Ja, später war das dann so die WG-Party, wo ich mich darin gestritten habe, dass jetzt Haftbefehl nicht geskippt wird und dass alle sagen, dass er nicht reden kann, einfach die Schnauze halten sollen, weil das stimmt nicht. Aber das Geile bei Chelo
PLO, Repräsent, FFM, Zoo, Hurensohn.
Das,
reden so.
Dass sie sich ja immer auch krass reflektiert haben, welche Rolle die gerade da so einnehmen und was das bedeutet, also auch gesamtgesellschaftlich, beziehungsweise oder in der Szene, innerhalb der Szene, dass sie so rappen, wie sie rappen, und dass sie ihre Wörter so wählen, so, und das immer wieder auch mit Referenzen verpacken, so wie Chelo auch so sagt, so, Tamam, ja, hast du das verstanden? Zwei Immigranten, fremd im eigenen Land. So, was ja eine Anspielung auf Advanced Chemistry ist. Und sich dieser Rolle vollkommen bewusst ist, dass sie mit dem Hinterhofjargon quasi eine Sprache sprechen, die der Großteil der deutschen Rap-Hörer jetzt erstmal nicht, zumindest der Szene, wie sie verstanden wurde, so MC-Forum abnörden über Reime und 1-2 und Co., dass das jetzt erstmal etwas ist, was da nicht reinpasst in deren Bild von deutschen Rap. So, und aber trotzdem haben sie diese Referenzen gebracht, sind sich dieser Rolle bewusst gewesen, immer die sie eingenommen haben, und haben deswegen auch eine ganz, ganz krasse Pionierrolle. So.
Ja, ich glaube, es war auch noch nach dieser berühmten Agro-Ära, wo alle krass und heftig waren und wurde größer, und ich bin der nächste große Boss. Waren hier Jungs, die dir erzählt haben, dass sie halt Musik machen für die Jungs, für die Jungs im Mietwagen auf Kickdown Richtung Amsterdam. Also die Jungs, die quasi den Handel machen, also die Kleinscheiße machen von den großen Jungs. Und wenn sie mir dann erzählen, Knackseffekt drückt Dinger nach Graz und Bayern weg, Teile, PCP, Angel Dust, MDMA, verstrahlt die ganze Stadt, aka GTA. Das zeigt halt irgendwie so. Es geht auch um den gleichen Quatsch, so. Also ich muss wirklich sagen, Quatsch, weil ich und Drogen, ne, ich finde einfach alles bescheuert nach wie vor. Aber trotzdem haben sie mir ziemlich schnell, und das geht dann mit der ganzen Discografie, erklärt, und ich habe durch sie verstanden, dass es Realitäten sind. Und dass man die erstmal verstehen muss, damit man danach ein Urteil darüber fällen kann, was passiert, wenn du in diesen Realitäten groß wirst. Und dafür werde ich sie auf ewig, glaube ich, schätzen. So, ich mag die Jungs halt auch einfach unheimlich gerne. Und Franz Laforta ist deshalb, glaube ich, das ist dieser Nullpunkt für mich. So. Dieser Song. Deswegen glaub, ganz groß rausgekommen.
Ich glaube, das Tape habe ich auch im Großen und Ganzen, jetzt mal abgesehen von den, ich glaube, auch recht vielen Videoauskopplungen auf YouTube, für mich ein bisschen später entdeckt. Nämlich nachdem ich Hectics für mich komplett entdeckt habe. Darauf bin ich nicht komplett kleben geblieben und dann halt alles im Nachhinein nochmal mehr aufgesogen.
Hectics war der Videodreh, wo ich mit Chelo Up die 3 Tage in Frankfurt geschillt habe, wo ich immer eine lustige Geschichte...
Hast du die da kennengelernt?
Da hab ich sie wirklich kennengelernt. Da haben wir dann richtig Zeit miteinander verbracht, also echt 3 Tage mit allem drum und dran, lustige Erfahrungen mit Chelo Up die gemacht. Ich weiß nicht, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt, wie ich Chelo gesagt habe. Irgendwie dann kam diese Höflichkeit und dann, also die ernst gemeint, und was möchtest du essen, was können wir dir Gutes tun? Und dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, Chelo, wenn ich in Frankfurt bin, möchte ich mit dir Cevapcici essen. Und dann war so, Und nach 2 Tagen saßen wir dann bei einem Kaninchen, Kleinzüchterverein, irgendwie sowas. Unter einer Autobahnbrücke in Frankfurt. Ich habe keine Kaninchen gesehen, aber habe die besten Cevapcicis seit langem gegessen. So, das ist lustig. Also in meinen Memoiren werde ich diese Geschichten auf jeden Fall niederschreiben können. Danke, Chelo Abdi.
Dave, immer schön, auch die beiden zu sehen.
Ja. Neue Hausaufgaben. Ich habe gedacht, wir sind schneller heute und trotzdem sind wir wieder auf der Stunde. Also, was hast du noch für eine Hausaufgabe für mich?
Ich gebe dir einen Song mit, der für mich sehr, sehr wichtig war. 2006. Das verrate ich schon mal. Aus diesem Jahr stammt er nämlich. Und er kommt von Santino. Der bringt nämlich Ende des Monats ein neues Tape, glaube ich, raus. Ein Street-Album mit 15 Songs. Smile heißt es. Aber der Song, der mir deutlich wichtiger ist als dieses Tape, ist Ich bin deutscher Hip-Hop.
Du weißt, kennst du meine Geschichte mit dem Album?
Nö, glaube ich nicht.
Ist umso lustiger. Ist umso lustiger, dann erzähle ich die nächste Woche. Das wird immer eine lustige Folge. Okay, schöner Song. Schöner Song. Hast du die Platte?
Hast du die Platte verwickelt?
Hast du die CD noch vor Augen? Hast du die gekauft irgendwie so? Hast du das?
Ich hab die nicht gekauft, so das waren die Zeiten von
okay.
www.fatrap.com und ab
deswegen ging es auch auf dem Ruhrling drauf. Deswegen ging es auch nur auf Schadplatz 99. Aber da gab es so ein Cover und da gab es ein Santino und du konntest seine Klamotten wechseln. So Steck.
Gutes
Gimmick. Flair Voice, das war meine Idee. Dazu komme ich aber nächste Woche. Mein Song wird einer sein, der vielleicht gar nicht so viel bekannt ist, aber ich habe euch ja erklärt, schon, wer hier regelmäßiger Hörer ist, ich will so ein bisschen chronologisch durch die Jahre gehen. Das heißt, ich werde immer versuchen, Dinge herauszusuchen, wo Releases sind, die nah an den Folgen sind, die wir gerade haben. Und Buba mit Temp Mord, Album vom 98, feiert, glaube ich, in 10, 15 Tagen oder sowas Geburtstag. Und daraus kriegst du von mir Repos en Pay. Die erste große Nummer von diesem Album.
Also erzähle ich dann nächste Woche zum 100. Mal, dass ich mit einem Buba-Text zu meinem Französischlehrer in der 7. Klasse gegangen bin und er hat gesagt, verpiss dich.
Aber ich fand einfach, es ist ein sehr, sehr, ich habe ihn hier im Büro getestet bei meinen Jungs, die, du weißt ja, nicht so viel Bock auf so manchen Rapper haben, den ich hier mal abspiele, aber das haben sie auch gefeiert. Mal gucken, was du dazu sagst und ihr da draußen. Das ist übrigens der Ansatz von vorhin, ich glaube, wir haben vorhin ein bisschen drüber gesprochen. Wenn irgendjemand auch noch nach einer Stunde hier zuhört, ne? Leute, ich suche jemanden, der wirklich, und ich meine wirklich, Ahnung von französischer Rap-Geschichte hat. Der mir ein bisschen helfen kann, wirklich quasi wie, stell dir vor, du bist französisch Rap-Fan und du musst erklären, was sind die relevanten Releases aus 30 Jahren, die du beachten musst. Sowas hätte ich gerne. Wenn ihr wisst, ob es irgendwo so eine Liste gibt oder so, lasst es mich wissen. Und wenn ihr es wisst, dann schreibt mich an. Danke, Kevin. Das war Backspin Stammtisch.
Gerne doch.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich bin auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Ich bin Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtischparolen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.